Allein und meine ganz persönliche Bauerfahrung hier in unserem Haus. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Heute sitze ich hier ganz allein und Leute, ich brauche einen Therapeuten. Es ist einfach so viel passiert heute. Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Und das wäre wirklich so ein Abend, da würde ich jetzt am liebsten mit einem guten Glas Rotwein bei einem Freund sitzen und sagen, du, ich brauche mal jemanden, der mir zuhört. Jetzt bin ich ganz alleine heute Abend. Ich habe auch keinen Rotwein hier neben mir. Ich habe lediglich eine Teetasse. Ich mache mir hier gerade das Wasser heiß. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Ich hatte mir überlegt, ob ich die rote Couch freiräume. Da liegt gerade mein ganzes Equipment drauf zum Filmen. Und mich einfach mal hinlegen und so tue, als wäre ich beim Therapeuten. Aber wahrscheinlich würde ich dann einschlafen oder ich würde aus dem Erzählen gar nicht mehr rauskommen. Und das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. Also ich sitze jetzt hier wie immer an meinem Schreibtisch. Aber heute eben alleine. Und es ist nicht Samstag, sondern es ist Freitagabend. Und es ist so viel passiert heute. Ja, es ist so viel passiert, dass ich darüber reden muss. Morgen wäre eigentlich ein toller Tag für einen Podcast aufzunehmen. Aber morgen früh ist schon belegt. Denn ich mache morgen früh ein Interview mit einem ganz besonderen Gast, der noch nie in einem Podcast war. Noch gar nie. Und er ist deswegen besonders, weil er den gleichen Nachnamen trägt, wie meine Frau ihn getragen hat, als ich sie kennengelernt habe. Und ja, das hat einen Grund, denn es ist ihr Vater. Morgen früh mache ich ein Interview mit meinem Schwiegervater, dem Norbert. Und ein ganz, ganz prägnanter Moment, denn ich fand es total schön, denn ich habe es kürzlich in der Zeitung gelesen und habe mich für ihn gefreut. Der Norbert hat eine ganz interessante Geschichte vom Bäcker zum Erzieher. Und ja, diese Backkunst, die hat er ja an seine Tochter weiter vererbt. Und ich glaube, manche Erziehungsthemen zumindest auch. Also wer sich wundert, warum im Erziehungspodcast so viel die Lena redet und manchmal auch oder meistens auch ganz schlaue Ideen hat, vielleicht liegt es da dran. Naja, ich muss den Norbert morgen mal fragen, wie lange er schon als Erzieher arbeitet, denn ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, ich schätze mal so 40 Jahre, wahrscheinlich ist es aber zu viel. Es sind wahrscheinlich nur 30. Und dieses Jahr ist die Olga-Grippe, in der er seit die meiste Zeit seiner Arbeitsjahre verbracht hat, als die beste Kita Deutschlands ausgezeichnet worden. Und das ist für mich ein Grund, um mal zu sagen, Norbert, erzähl mir doch mal von deiner Arbeit und erzähl mir, wie sich diese Arbeit gewandelt hat. Also eine Podcast-Folge für unseren Familienpodcast, die wird in den nächsten Wochen erscheinen. Und ich kann da also nur Werbung dafür machen. Wer den anderen Podcast von uns, der Mission Familie heißt, nicht abonniert hat, dann sucht den doch mal. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr den auch abonnieren. Und da geht es eben über Familienthemen. Wir machen so verschiedene Serien. Die erste Serie war jetzt gerade fertig. Die nächste Serie nehmen wir gerade auf. Und dann gibt es also in ein paar Wochen wieder einen Nachschub für alle Eltern, alle, die sich für für Erziehungsthemen interessieren. Ja, aber genau das ist also der Grund, warum ich heute und hier diesen Podcast am Freitagabend aufnehme. Ich werde also heute mit euch mein Herz teilen und diese Emotionen sind noch so frisch, dass ich sie auch gar nicht irgendwie schönen kann. Also ihr dürft gespannt sein und wenn ich mal über die Stränge schlage oder mal irgendwas dabei ist, was so ein bisschen aus eurer Sicht nicht so woke ist, dann verzeiht mir das und ich bin auch nicht woke, ich bin auch, ich trampel nicht absichtlich anderen irgendwie auf der Seele rum, aber ich werde mich nicht anstrengen zu gendern und so, ich halte das ehrlich gesagt für ein bisschen überflüssig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde, ich weiß es nicht, aber ich habe auch junge Menschen kennengelernt, die das auch nicht für notwendig erachten. Mit allem Respekt allen Geschlechtern gegenüber und ja, trotzdem fehlt mir so heute ein bisschen die moralische Instanz, denn meine Frau, die schneidet doch den ein oder anderen Teil auch mal aus meinem Podcast raus, wenn sie sagt, das kann man jetzt nicht so sagen oder meistens habe ich ja auch ein Gefühl dafür, dass man das oder jenes nicht sagen kann oder vielleicht anders ausdrücken kann. Na? Ich habe mir übrigens ja schon inzwischen großzügig das Wort Indianer abgewöhnt, denn als ich 2019 noch Vorträge gehalten habe, da habe ich auf jedem Vortrag von Quechua-Indianern geredet und ja, ich rede inzwischen von Quechua und ab und zu rutscht mir mal das Wort Indianer noch raus, aber es ist natürlich immer so eine Interpretationssache, denn für mich, mir fehlt dieses Wort. Ich fand Indianer immer, immer cool. Und dass ich jetzt nicht mehr über Indianer reden darf, das finde ich ein bisschen schade, weil Indianer war für mich immer so was, ja, was Wildes, was Naturverbundenes, was anderes, ja, was, auch Naturheilkunde, das war alles für mich so unter dem Begriff, naja, aber so ist halt der Wandel der Zeit, ne? Jetzt reden wir von den Quechua und von denen muss ich euch heute viel erzählen. Zuerst mal, warum sitze ich alleine da in meinem Studio und warum halte ich hier einen Monolog? Das liegt daran, dass die Lena vor wenigen Stunden mit unserem Sohn, dem Elias, nach Cusco gefahren ist. Letzte Woche hat sie es ja angekündigt, dass heute übers Wochenende sie weg ist. Und ja, ich vermisse schon. Also Schatz, falls du den Podcast in Cusco hörst, was ja sein könnte, fühl dich gedrückt. Wir lieben dich. Es ist sehr schön mit dir und du fehlst mir auch jetzt schon. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe die Tage darüber nachgedacht, wie viele Jahre wir verheiratet sind. Ich glaube, es sind 3 Jahre mehr als der Lukas, also unser ältester, Jahre hat. Dann müsste es also 16 Jahre sein. Es ist auf jeden Fall bald für die Lena mehr als die Hälfte ihres Lebens. Zumindest was unsere Beziehung angeht, sind wir schon bei der Hälfte angekommen. Sie würde jetzt die ganzen Daten korrigieren und das ist ja auch... Das kann sie natürlich auch besser als ich, aber nichtsdestotrotz, ich vermisse sie und das, obwohl sie gerade erst 7 Stunden weg ist. Nun ja, in diesen 7 Stunden ist aber so viel passiert, meine Lieben. Wir müssen ganz vorne anfangen. Wir fangen am besten an dem Morgen heute an, Freitagmorgen. Ja. Ich habe mich von der Frühbesprechung abgemeldet, denn es war klar, ich werde heute zwar noch meine Patienten sehen und ich habe auch Coupons rausgegeben und so, aber... Ab heute sind Lena weg und der Elias, das heißt am Nachmittag musste ich also daheim sein, um nach den Kindern zu gucken. Es hatten sich Handwerker angekündigt, zu denen muss ich auf jeden Fall ganz viel erzählen. Und ja, ab nächste Woche habe ich mal ein paar Tage frei, denn ich werde ab Dienstag bis Donnerstag mit dem Lukas eine kleine Wanderung machen. So, der Tag ging also damit los, dass ich mich um 8 Uhr mit dem Horche verabredet habe. An der Schule. Der Horch ist ein Mitarbeiter aus unserem Krankenhaus, ein ganz, ganz liebenswerter Mann und wir erzählen ja immer wieder davon, von dem Horche und der Doris. Die Doris ist die Frau vom Horche und das ist ein Ehepaar, die mir wirklich in den letzten 2 Jahren so ans Herz gewachsen sind. Und das ist so eine Sache, Mensch, da kann man uns wirklich beneiden, wenn man auswandert, wenn man sich irgendwo auf die Reise macht, irgendwo anders hin, in eine fremde Kultur und ich weiß es nicht, ob das speziell Südamerika oder Peru ist, man muss kritisch sein mit den Leuten, man muss kritisch sein, weil man immer wieder übers Ohr gehauen wird und umso wertvoller ist es, wenn man dann Vertrauen fasst und Vertrauenspersonen hat, denen man auch Fragen zu ihrer Kultur stellen darf und sagen darf, du hör mal, ich verstehe das nicht, warum tickt ihr so? Oder sagen kann, du sag mal, was sind denn die realen Preise und was sind hier Gringo-Preise? Und da ist eben der Horche und die Doris, da sind die einfach ganz wertvolle Unterstützung, ganz wertvolle Menschen. Und es ist so ein Geben und Nehmen, wir unterstützen die und sie unterstützen uns auf diese Weise und ich finde das immer sehr, sehr angenehm mit den beiden. Und es ist nicht, wie man jetzt denkt oder vielleicht auch so einer, der es ein bisschen kritisch sieht, in so einem Hierarchiegefälle, sondern natürlich, der Horche ist Wachmann und ich bin Arzt, aber ich rede mit dem auf Augenhöhe. Und wir reden mit ihm du und ich sieze ihn nicht. Und das wird mir auch im Leben nicht einfallen, denn das ist diese berufliche Distanz, die wird zwar gerade in Peru immer wieder ganz hoch gehalten, aber ich halte persönlich davon überhaupt nichts und ich duze auch Krankenschwestern und ich duze auch Patienten und ich duze, wen ich will. Und ich lasse mich am liebsten von allen duzen, denn diese Distanz, die halte ich wirklich nur zu ganz wenigen Menschen, die am besten auch gar nicht in meinem Leben wären. Sonst, ja, so jemand kann man dann auf Distanz vielleicht ein bisschen halten, aber ansonsten, ja. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es war auf jeden Fall so, der Horcher hatte mir einen Handwerker empfohlen. Einen Handwerker, der mit Trockenbau Erfahrung hat, ja. Um was ging es ganz konkret? Unsere Tochter und unser Sohn, der Elias und die Kaila, die haben zusammen ein Zimmer. Und das geht ja meiste Zeit gut, aber manchmal gibt es da diverse Differenzen. Denn der eine ist ein bisschen ordentlicher als der andere und der andere ein bisschen künstlerischer als der andere. Und was weiß denn ich? Auf jeden Fall, die werden beide älter. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man die dann irgendwann so jeder sein eigenes Zimmerchen hat. Und das Zimmer ist groß genug, dass wir da also eine Wand einziehen konnten. Es hat zwei Fenster und eine Tür. Und wir haben es dann eben so gelöst, dass man zur Tür rein muss und gleich links durch die andere Tür in das hintere Zimmer geht. Also ja, man muss durch das vordere Zimmer durch, aber nur so wirklich vorne an der Ecke und kann dann direkt in sein eigenes Zimmer witschen sozusagen. Dafür hatte ich schon vor Wochen das Material in Cusco gekauft. Alles für Trockenbau. Und ich habe ja ein bisschen Bauerfahrung. Wir haben ja 2015 ein Haus gekauft, 16 grundsaniert. Und ich kenne mich mit unterschiedlichen Gewerken aus. Und so habe ich dann also auch die Kalkulation gut hingekriegt und konnte auch das Material einkaufen für eine Trockenwand, die hier allerdings aus so Mehrschichtplatten, Holzplatten gemacht wird. Also sehr dünne Platten, 3-, 4-, 5-schichtig. Also das ist jetzt keine, also so dick wie eine USB-Platte in Deutschland. Weißt du, da gibt es ja auch so Leimholzplatten. Es ist sowas ähnliches wie eine Leimholzplatte, aber viel, viel dünner und damit natürlich auch instabiler und man hört alles durch. Aber so ist es halt, es ist aber ein Sichtschutz und darum geht es eigentlich auch. Also das Material gekauft. Der Handwerker war zu spät. Egal, ich drehe eine extra Runde, ich muss eh noch ein paar Schrauben kaufen. Also abgeholt. Horche war pünktlich. Das spricht auch wirklich für den, der ist auch wirklich pünktlich und die Doris auch. Nur der Jon, mit einem Schon. So spricht man den aus. Naja, aber er sollte sich auskennen und immerhin, das begeisterte mich dann doch. Er hatte so ein bisschen Ahnung von dem, was man dazu braucht, an Schrauben und so weiter. Und also wir sind zu mir nach Hause gefahren. Ich dachte, er legt direkt los, es ist ja alles da. Und dann guckt er das Material an und sagt, also Rahmenschenkel, besser nehmen wir Metall. Oh, nervt nicht. Ja, denke ich mir schon wieder, okay, nimm doch einfach das Material, das da ist. Alle Wände hier im Haus sind mit Rahmenschenkel gebaut und dann verplankt mit diesen, ja, Leimholzplatten. Warum müssen wir jetzt hier in diesem Zimmer, das ist eine Wand von 2,50 Meter Höhe mal 3,50 Meter, sage ich mal, und dann kommt noch eine kleine Tür rein. Warum müssen wir da jetzt mit Metall anfangen? Ja, gut, denke ich mir. Er hat mehr Erfahrung damit. Also gut, ziehen wir los, kaufen Metall. Kaufen dieses Knaufsystem aber in billig. Also das gibt es hier in China an Fertigung. Gut, wo finden wir das in Kodawasi? Natürlich bei ihm zu Hause. Das ist natürlich, also wir haben das ganze Material da, der könnte einfach loslegen, aber nein, es geht schneller und besser, wenn ich jetzt, und okay, ich denke mir, wenn er mehr Erfahrung hat, ja, letzten Endes hat er mir Zeug verkauft, was er ganz offensichtlich da bei sich gelagert hat, entweder gelagert oder von der eigenen Baustelle, ich weiß es nicht. Jeder von euch, der schon mal eine Trockenwand gebaut hat, der weiß, dass man an der Decke und an der Wand so einen Rahmen baut und dann unten am Boden noch und natürlich das Loch für die Tür freilässt und dann in gewissen Abständen senkrecht so Pfeiler reinmacht, um dann eben eine Stabilität in die Wand zu bekommen. Ja, da ging es dann los. Also ich lade das Zeug ein und dann war dieses Metall für den Trockenbau, das war schon verrostet. Dachte ich mir schon, gut, Alter. Okay, er will 100 Zoll dafür. Das sind 25 Euro. Das ist nicht wenig Geld für den Schrott. Aber okay. Wenn er dann wenigstens schnell ist und Erfahrung hat und die Wand da sauber und schnell reinbaut, dann soll es mir recht sein. Und meine Lieben, er hat direkt losgelegt. Metall gekauft, abgekauft von ihm, ins Zimmer, zack, 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 Schere, zack. Und ich war total begeistert, denn er hatte eine Wasserwaage dabei. Das ist nicht selbstverständlich, meine Lieben. Und er hatte noch was und das hat mich noch mehr begeistert. Von DeWalt, eine Akkumaschine, zwei Akkumaschinen von DeWalt. Der hatte also wirklich ganz offensichtlich Erfahrung auf dem Bau. Ja, der Rahmen war auch ziemlich schnell gemacht und ich dachte mir, gut, der Horch hilft ihm, ich verziehe mich da mal ein bisschen. Habe noch andere Sachen zu tun. Ja, habe einige Sachen erledigt, war auch in der Klinik, habe wie gesagt Patienten angeguckt und irgendwann komme ich dann wieder. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das habe ich damals auf der Baustelle bei uns bei manchen Gewerken auch festgestellt. Ich darf da mal ein Beispiel machen und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. 2015 haben wir ja ein Haus gekauft und dann über ein Jahr renoviert. Exakt eigentlich 12 Monate renoviert. Insgesamt waren es 13 Monate, weil es einen Monat Baustopp gab. Denn wie die meisten von euch wissen, habe ich ja während der Bauzeit auch noch meine Facharztprüfung gemacht, ein halbes Jahr auf der Intensivstation verbracht und die Lena war mit unserem vierten Kind schwanger. Also es war ein ganz, ganz volles Jahr und wir haben trotzdem das zusammen als Team gemeistert und ich musste also 4 Wochen für meine Facharztprüfung lernen, deswegen wurde der Bau 4 Wochen pausiert. Mittendrin gesagt, hier wird keiner, macht keiner weiter. Ich bin auch nicht da, weil ich war praktisch jeden Tag, außer ich war mal krank irgendeinen Tag, ich war aber immer, oder der Architekt, mindestens einmal auf dem Bau. Die meiste Zeit habe ich sogar selber mitgearbeitet und habe den Handwerker nicht auf die Finger geguckt, sondern erstens habe ich von ihnen gelernt, zweitens habe ich ihnen geholfen und habe immer dann versucht, diese Lücken auszufüllen, damit es halt so flüssig wie möglich läuft. Ihr wisst selber, dann fehlt eine dumme Schraube oder da fehlt eine Platte oder da fehlt ein halber Meter Holz. Dann war das meine Aufgabe, das zu erledigen, damit die Bauarbeiter so schnell wie möglich unser Haus fertig kriegen. Und in 12 Monaten war diese Riesenimmobilie renoviert. Meine Lieben, das ist schon, ich denke oft daran, weil ich auch im Fernsehen so oft Schrott erlebe oder sehe, wie, was Leute an Schrott erleben, so muss ich sagen. Baufehler und so weiter. Nichts, keine größere Katastrophe, wirklich nicht. Es war eine gesegnete Baustelle. So, ich habe nur einen Handwerker mal von der Baustelle gejagt und das war ein griechischer Subunternehmer eines türkischen Elektrikers, der in Deutschland lebte und eigentlich einen guten Job machte und auch einen guten Preis und so weiter. Alles perfekt, aber irgendwie hat er sich mit der Zeit verkalkuliert und hatte dann so einen Subunternehmer angestellt, der die Schlitze schon mal klopfen sollte, mit dem Resultat, dass jeder Lichtschalter auf einer anderen Höhe und auch auf einer anderen Distanz zur Tür war. Ja, der hat mir zum Teil Riesenlöcher in die Wände gebröckelt mit der Schlagbohrmaschine, statt dass er da irgendwelche Schlitze gefräst hätte. Das ging ungefähr 2 Tage so und dann habe ich gesagt, entweder der oder es gibt gar kein Geld, macht das der von der Baustelle kommt, den sehe ich hier nicht nochmal. Ja, also mit den meisten Handwerkern bin ich gut ausgekommen und wir haben diese Löcher und die Schlitze zum Teil dann wieder zugemacht, die der da in die Wand, also Freunde, sowas kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, du willst doch da jetzt kein Abwasserrohr durchlegen, du willst da eine Stromleitung verlegen. Warum hast du jetzt da gefühlt einen halben Meter breiten Schlitz in die Wand geklopft und warum kann ich jetzt hier ins Nachbarzimmer gucken? Ja, also es war wirklich so ungefähr so Nummern. Naja, gut. Aber man lernt ja daraus. So, kommen wir aber zurück nach Peru. Die erste Seite lief ganz gut. Sie haben mir diese Seite verblankt und der Horche war also nur zum Zugucken und zum Handlangern da, weil der Horche möchte das lernen, wie das so Trockenbau geht. Und ich schätze das an dem, weil der ist immer auch offen, so Sachen zu lernen. Und der Anna war also der Experto, der Chef. Ja, es ging also schon los mit der Verblankung, denn bei meinem Kauf in Cusco war mir eine Sache nicht aufgefallen. Die hatten mir 2 unterschiedliche Stärken verkauft. 2 unterschiedliche Stärken an Platten. Die einen Platten waren ein bisschen dicker. Und dann haben wir uns eben geeinigt, dass die dickeren auf die eine Seite kommen, die dünneren auf die andere Seite. Aber weil es so viele sind, dass wir da auch ein paar übrig hatten, wird auf der Seite, wo es dünner ist, ja, da wird es doppelt beplankt. Nun, jeder von euch, der schon mal so eine Verblankung gemacht hat, Einfach mal eine technische Frage. Wenn du jetzt also eine Platte an die Wand machen würdest und wüsstest, dass du eine zweite Platte drüber machen würdest, würdest du die zweite Platte im Versatz drauf machen oder zum Beispiel 90 Grad gedreht? Oder würdest du sie exakt genauso wie die untere Platte auch an die Wand schrauben? Ja, ich denke, diese Frage erübrigt sich. Alle, die ein bisschen technisches Verständnis haben, wissen, Stoß sollte nicht auf Stoß sein. Stoß sollte versetzt sein. Jo. Und das weiß man, glaube ich, auch nicht, weil ich jetzt schon mal ein Haus gebaut habe, sondern das weiß man einfach, weil man technisches Verständnis hat. Und der Experto war eben der Meinung, man setzt sie einfach übereinander. Also gut, der hat halt einfach zwei Platten identisch, zuerst die eine an die Wand geschraubt und identisch, genau im gleichen, die andere obendrauf. Sag ich, Leute, warum versetzt ihr das jetzt nicht? Ja, dann müssten wir es schneiden. Sag ich, ja, ihr müsst es so oder so schneiden. Ja, stimmt. Es ist einfach. Ja, okay. Also, wir lassen es so. Na gut, bis am Mittag. Der Horche musste sich dann verabschieden, weil er in der Schule also Aufsicht hatte und Nachmittagsdienst. Der ist so um 12 Uhr gegangen. Und um 12:30 hat sich dann, oder kurz nach 12:30, hat sich dann der John verabschiedet, denn er wollte auch in die Mittagspause. Bis dahin war also die ganzen Platten, also der Rahmen gemacht und die ganzen Platten, das heißt links und rechts, zwei Platten an die Wand geschraubt und die hinten, das letzte Stück, das man also anstückeln musste, da konnte man jetzt eben noch durch die Wand durchgehen und natürlich die Tür war auch noch nicht gemacht und die Türzarg war noch nicht eingebaut. Aber das sollte alles am Nachmittag passieren. Ja, und ich habe mich in der Zwischenzeit dann mit meinem Lukas um die Elektrik gekümmert, denn wenn man zwei Zimmer hat, braucht man zwei Lampen, braucht man zwei Lichtschalter und wir haben uns dann aufs Dach begeben. Jetzt ist es eben so, diese Adobehäuser, die sind oft mit so Zwischenwänden im Haus gemauert. Also du baust die Mauer einmal außenrum, die vier Wände, ja, und manche Wände innen, die werden auch mit Adobe gemauert. Und die, die innen gemauert werden mit Adobe, die werden genauso hoch gebaut wie die äußeren Wände. Und die werden auch so spitz gebaut ins Dach rein. Das bedeutet aber, dass du Kompartimente im Dach hast, wo du gar nicht mehr hinkommst. Ja, weil du hast zum Beispiel eine Öffnung im Dach oder zwei, wir haben für unser Haus zwei Öffnungen, aber wir haben drei Kompartimente. Dadurch, dass zwei Zwischenmauern in unserem Haus bis zum Dachspitz gemauert sind, hast du also oben im Dach drei Kompartimente, aber nur zwei Zugänge, also in das hintere kommt man gar nicht rein. Und genau da unten drunter haben wir eben gearbeitet, aber mein Sohn ist jung und schlank und der hat sich da über so eine kleine Lücke zwischen dem Dachsparren und der Wand dann durchgedrückt und hat dann mir die Kabel da oben verlegt. Es war genial, denn wir waren ganz zügig so weit, dass ich alles verkabeln konnte und nun, ich habe ja schon von meiner Erfahrung auf der Baustelle in Deutschland erzählt, ich habe so ein bisschen auch Elektrik gelernt. Gut, Wechselschalter könnte ich machen, Relaisschalter, da bräuchte ich vielleicht ein bisschen Hilfe, weil Sicherungskasten, da habe ich eigentlich nie hingelangt. Aber so einen Lichtschalter einzubauen, tja, erstmal kein Problem. Was soll ich dazu sagen? Also Punkt Nummer 1. Der Lichtschalter, der schon im Zimmer verbaut war, der alte Lichtschalter, den wollte ich wiederverwenden, um in dem ersten Zimmer Licht an- und auszuschalten. Und für das hintere Zimmer, da hatte ich einen zweiten Schalter besorgt. Beim Ausbauen des ersten Lichtschalters ist der schon zerbröselt. Das spricht auch dafür die Qualität, die man hier überall bekommt. Und es ist meistens leider tatsächlich Ware aus China. Die ist bröselig, die ist bröckelig. Schnell, schnell, husch, husch, günstig und das ist einfach kein Lichtschalter von Jung. So, es ist einfach Schrott, wenn du die Abdeckung abmachst und es bricht einfach unter deinen Händen zusammen. Gut, okay, aber ich weiß ja, wie es geht und weiß ja inzwischen, wie die Qualität hier auch ist. Und dann kauft man halt für einen Apfel und ein Ei wieder einen neuen und baut den wieder ein. Also neuen Lichtschalter später gekauft, aber mal die Schaltung fertig gemacht. So, Sicherung raus, wie man das als pflichtbewusster Handwerker macht. Und dann, als ich alles verkabelt hatte, dachte ich mir, okay, wo ist denn jetzt die Phase, um zu gucken, wo ist der Nullleiter, wo ist die Phase? Da mache ich jetzt mal kurz die Sicherung rein. Und ich habe so ein Messgerät, so ein Schraubendreher, der so eine Lampe drin hat, den die Elektriker ja alle irgendwie bei sich in der Hosentasche haben und manche auch hinterm Ohr. Und mit dem eben geprüft, wo ist die Phase, ja wunderbar. Okay, dann den Lichtschalter ausgemacht. Ja, aber an der Lampe oben war immer noch Strom. Ich habe die Phase nicht ausgekriegt. So, meine technisch visierten Freunde. Ich habe bisher noch nichts verändert gehabt an dieser Schaltung. Aber wer von euch kann sich denken, was denn das Problem dabei ist? Da muss man vielleicht so ein bisschen zurück in die Baukastenzeit oder in die Zeit, wo man ein bisschen Physik in der Schule hatte. Denn es gibt ja für jede Lampe eine Zuleitung und eine Rückleitung. Also ein Nullleiter und es gibt eine Leitung, die den Strom hinbringt zur Lampe, sage ich jetzt mal ganz banal. Und jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten, wie man Lichtschalter einbauen kann. Entweder man baut den Lichtschalter, so wie man das eigentlich macht, in die Zuleitung rein. Das heißt, wenn ich den Lichtschalter ausmache, fließt ab dem Lichtschalter kein Strom mehr weiter. Oder ich baue den Lichtschalter in den Nullleiter ein. Das heißt, die Birne hat immer Strom, aber nur manchmal, nämlich dann, wenn ich den Lichtschalter anmache, kann der Strom dann auch fließen. So. Ich bin jetzt kein Elektriker, aber ich habe ein bisschen elektrisches Verständnis. Diese Lampe bei meinen Kindern im Zimmer, die blitzt die ganze Nacht. Das ist so eine Energiesparlampe. Und so von Zeit zu Zeit blitzt die. Und ich habe mich immer gefragt, an was das liegt. Wir haben extrem viele Fehlerströme hier im Haus. Also überall, wenn du irgendwo an ein eingestecktes Elektrogerät langst, bekommst du so einen ganz leichten Kriegsstrom. Wenn ich jetzt so auf meinen Laptop hier drauf lange, dann merke ich dieses Bitzeln. Wenn ich an den Laptop, an den Mischpult lange, ein Bitzeln. Wenn ich an die Waschmaschine lange und sie läuft, ein Bitzeln. Wenn ich an die Rührmaschine lange. Du hast überall im Haus immer solche ganz feinen Kriegsströme, die man aber als Mensch spürt. Nun ja, was war da passiert? Also der Elektriker, der in diesem Haus die Elektrik gemacht hat, der hat ganz einfach den Lichtschalter nicht auf die zuführende Leitung gebaut, sondern auf die abführende. Das bedeutet im Klartext, dass wenn du die Birne wechselst und das Licht vorher ausmachst, was ja die meisten, denke ich, von euch machen würden, du trotzdem weiterhin Strom auf der Birne hast und auf der Lampe hast und wenn du da jetzt reinlangen würdest, auch einen Stromschlag bekommen würdest. Leute, das ist einfach falsch. Also ich habe mir sagen lassen, das gibt es auch in Deutschland mal, aber das ist kein Standard. Also ich bin jetzt kein Elektriker, aber ich muss an meine Elektrikerfreunde in Deutschland denken, dachte ich mir, Mensch, was würdet ihr denken, wenn ihr jetzt sehen würdet, dass alle Leitungen hier im Haus zusammengedrillt sind, ja, also von Hand. Immer ein Kabel mit dem anderen zusammengedrillt und dann das nächste wieder zusammengedrillt. Es gibt keine Steckverbindung, also keine Lüsternklemmen oder eher diese Kabel, weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, wo man die Kabel so reinsteckt, um sie zu verbinden. Nein, es wird einfach zusammengedrillt und dann wird mit Klebeband außenrum isoliert. Kleiner Funfact am Rande. Ich vermute, der gleiche Elektriker hat auch im Krankenhaus die Elektrik gemacht. Wenn ich als im OP stehe, das ist kein Witz, also ich erzähle euch keinen Blödsinn, dann habe ich hinter meinem OP-Tisch, also wenn ich eine Prostata beispielsweise operiere oder am Tisch stehe, dann ist meistens hinter mir oder links neben mir eine Uhr an der Wand, eine Digitaluhr an der Wand. Und wenn ich operiere und das Erbe verwende. Erbe ist eine Marke, eine Generatormarke. Das Erbegerät nutze, um eine Blutung zum Beispiel zu koagulieren, also zu veröden. Oder im Körper drinnen einen Schnitt machen mit dem Elektromesser, sage ich jetzt mal. Dann bimmelt die Uhr. Dann gibt die einen Alarmton, einen Störton. Also, das ist kein Witz. Ich lade euch gerne ein. Kommt mal nach Kurawasi, guckt mir bei der OP zu und hört euch das Gebimmel an. Ich lasse mir regelmäßig die Lampe aus der Steckdose aussteckern, weil mich dieser Alarmton, dieses Gebimmel ständig irritiert. Und wenn du im OP stehst, dich konzentrierst und irgendwo ein Alarm ständig geht, das bringt dich durcheinander. Und deswegen ist bei mir die Uhr ausgesteckt. Ich habe am Anfang das nicht geglaubt, dass das wahr ist. Aber du kannst den Test machen. Wenn du mit dem Erbe schneidest, bimmel die Uhr. Das ist einfach, es ist halt einfach so. Naja, gut. Machen wir die Geschichte jetzt zu Ende. Der Lukas und ich, wir haben das hingekriegt, die Lichtschalter so umzubauen, dass wir jetzt zwei Lampen installiert haben, die beide auf der Phase den Lichtschalter eingebaut haben und nicht auf dem Nullleiter. Ja. Und unsere zwei Handwerker, die haben also auf sich warten lassen. Ich war dann schon fast fertig mit beiden Lampen. Inzwischen war 3:30 am Nachmittag, da habe ich den Heuche mal angerufen und sagt, Heuche, du, der John, dein Companiero da, der ist kurz nach dir in die Mittagspause gegangen. Kommt der heute nochmal? Doktor, lo siento. Ja, natürlich, also ich kümmere mich drum. Also kurze Zeit später ruft er mich an. Ja, du, der John, der ist in der Posta, der hat einen Unfall gehabt. Der ist in die Posta gegangen. Dann sagt der Horche von sich aus, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es eine Ausrede ist oder ob es weiß, aber der kommt jetzt gleich. Dieses Telefonat habe ich übrigens unterwegs entgegengenommen. Da war ich gerade im Ort unterwegs, um was zu machen? Ja, richtig, um den zerbröselten Lichtschalter zu kaufen. Also, das bedeutet ja dann auch immer, dass du irgendwo runter ins Dorf dödelst. So, und da habe ich dann schon ein bisschen Puls gehabt. Also Lena weg, Papa auf die Kinder aufgepasst. Die Kleinen wollten keinen Mittagsschlaf machen. Jo, waren halt auch aufgeregt, weil die Mama weg ist. Und jetzt der Lichtschalter kaputt. Dazu fehlt mir Isolationsband. Und ich möchte zumindest die Lampe mit einer Lüsterklemme anschließen. Also es haben mir drei Sachen gefehlt. Fahr los. Hol das in der nächsten Ferreteria, also in dem nächsten Baumärktchen. Das sind ja keine Baumärkte hier, sondern so kleine Kapuffs, wo so irgendwie alles Mögliche an, ja, meistens leider Schrott gelagert wird, was man da günstig erwerben kann. So, zu diesem Zeitpunkt war ich schon ehrlich gesagt ein bisschen angepisst, weil es ist 3:30 im Nachmittag. Der Deal war, dass er bis heute Abend die Wand und die Tür fertig macht. Ja, er wollte eigentlich 2 Tage dafür brauchen und er wollte auch nicht so wirklich rausrücken, was das Ganze denn kosten soll, und der Horche, der ist ja dann so ein bisschen penetrant auch, dann immer wieder, ja, aber der Doktor will jetzt wissen, was das kostet, bevor wir loslegen. Der Horche kennt natürlich auch seine Landsleute, und dann hat er dann da Geschichten erzählt und ja, und naja, am Ende hat er rausgerückt, okay, er will 100 Zoll dafür. Okay, kein Problem, 100 Zoll kriegt er, aber dann ist bis heute Abend die Arbeit fertig. Ich habe natürlich schon die Arbeit da morgen, am Samstag schon fortlaufen sehen, weil ich gewusst habe, der hat noch mehr als die Hälfte vor sich, und es ist jetzt 3:30. Also, der Horche ruft mich an, der würde demnächst kommen, und ich stehe dann also an der Kasse, um diesen Lichtschalter zu bezahlen. Und meine Lieben, rechnet doch jetzt mal einfach mit mir im Kopf mit. Und das sind immer wieder diese Dinge, die mich so tierisch nerven und die mich wirklich werde ich manchmal einfach, ich weiß auch nicht, das macht mich jedes Mal so fertig, es nervt mich einfach, wir reden ja so oft, und man hört es ja in der sogenannten ersten, in der westlichen Welt, über Diskriminierung, ja. Und ich habe ja auch schon Leute gehört, die mir Diskriminierung vorgeworfen haben, ja. Ich würde arrogant sein und was weiß ich, ja. Aber Leute, wenn ihr hier lebt, dann würdet ihr alle merken, dass der diskriminiert ist, der eine weiße Haut hat. Und du bist hier als Gringo immer derjenige, der mehr bezahlt als alle anderen. Ja, ich möchte jetzt kein Mitleid, aber ich sag's euch, wie es ist. Es nervt einfach tierisch. Also ich gehe in diese Tienda da rein, kaufe einen Lichtschalter, kaufe 2 Isolierband und kaufe noch 10, so eine 10er-Stange Lüsterklemmen. Die Rechnung ist also so, die Frau sagt zu mir, dieses Klebeband kostet jeweils 6 Sol. Also 6 Soll und 6 Soll sind 12 Soll, dafür brauchst du einen Taschenrechner. Habe ich hier im Kopf schon ausgerechnet. Der Lichtschalter würde 7 Soll kosten. Ja? Und die Lüsterklemmen, die kosten 6 Soll. Also, wie jeder zusammenrechnen kann, 27 Soll. Das hat ihm im Taschenrechner hinter der Theke ausgerechnet. Sag ich zu ihr, nein, es sind 25 Soll. Rechnet es nochmal nach. Also 6 plus 6 plus 6 sind 18 nach Adam Riese und 7 sind 25. Sie sagt, es sind 27. Ich bezahle mit einem Fuffi, also 50 Soll, und sie gibt mir 21 Soll raus und sagt, es passt so. Ich sage, nein, es passt nicht so. Sie haben mir 21 Soll rausgegeben und 50 minus 25 sind 25. Also sie gibt die Zahlen wieder in ihren Taschenrechner ein und dieses Mal kostet das Produkt statt 6 Soll 8 Soll. Das hätte sie ja aber auch schon die ganze Zeit gesagt, dass es 8 Soll seien. Also, kostet es jetzt nicht, wie gerade vor 2 Minuten alle zusammen ausgerechnet haben, 25 Soll, sondern es kostet 27 Soll. Und diese 27 Soll sind natürlich auch nicht die richtige Rechnung für das Rückgeld, das sie mir rausgegeben hat, nämlich sie hatte mir Rückgeld für 29 Soll rausgegeben. Und das hat sie nicht gemacht, weil sie nicht rechnen kann, nein, das hat sie gemacht, weil sie mich übers Ohr hauen will. Und das weiß sie auch. Und ich weiß es auch. Und ich habe sie auch gesagt. Und sie grinst dann nur. Und ich sage, ich bin eigentlich nicht doof. Ich kann auch besser im Kopf rechnen, als sie mit dem Taschenrechner. Das habe ich ihr nicht gesagt, sondern das war jetzt ganz offensichtlich. Aber Leute, natürlich kann jetzt jeder von euch sagen, naja, was willst du denn, das sind 50 Cent, 2 Soll. Okay. Aber wenn du bei allem, was du kaufst, jedes Mal, also wenn kein fester Preis dasteht, mehr Preis bezahlst, weil du eine weiße Haut hast. Freunde, erstens geht's ins Geld. Das ist bares Geld. Das ist wirklich bares Geld, weil es läppert sich und es nervt einfach nur. Und es ist noch was. Es macht was mit dir, denn es schürt immer dein Misstrauen. Es schürt immer dein Misstrauen, ja. Dieser Laden, bei dem ich heute eingekauft habe, der mich um 2 Soll betrogen hat, die mich eigentlich um 4 Soll betrügen wollte. Das ist vielleicht die größte Tienda hier im Ort. Aber es war leider aller Wahrscheinlichkeit nach mein letzter Besuch dort. Denn die meisten Produkte, die es da gibt, die gibt es auch an anderen Orten. Auch hier im Ort. Und dann kaufe ich sie halt einfach da. Genauso wie ich die Obsthändlerin aussortiert habe, die mich betrogen hat. Genauso wie ich den ein oder anderen Handwerker aussortiert habe, weil er mich betrogen hat. Die traurige Wahrheit ist, der Erste, der mich hier im Ort übers Ohr gehauen hat, finanziell übers Ohr gehauen hat, war ein Pastor. Und es ist einfach, natürlich, sie würden alle sagen, das ist halt unsere Kultur. Aber es ist eine schlechte Eigenschaft eurer Kultur. Es ist einfach, natürlich kann man das alles auf Kultur schieben. Und es gibt in Peru auch sozusagen, also man ist besonders gut, wenn man es schafft, den anderen übers Ohr zu hauen. Da ist man besonders gut. Aber das ist doch die Grundlage für Misstrauen. Oder ich weiß nicht, wie wird es denn euch gehen? Also versetzt euch doch einfach mal in die Lage. Du gehst morgens zum Schlecker, also Schlecker gibt es ja gar nicht mehr. Aber du gehst zum Lidl und beim Lidl gibt es einfach keine Preise. Und die Kassiererin legt immer selber fest, wie der Preis ist. Bist du dunkelhäutig, will sie dich nicht, dann zahlst du mehr. Und bist du hellhäutig und sie mag dich, dann zahlst du weniger. Wie würdest du dich dabei fühlen? Was macht das mit dir? Und es gibt Tage, da ist mir das ehrlich egal. Und denke ich mir, jo, da. Ich habe so eine Strategie für mich entwickelt, dass ich immer dann bete und sage, Gott, ich danke dir, dass ich mir das trotzdem leisten kann. Und ich danke dir, dass die mir das zutrauen, dass ich genügend habe, um das mehr auch zu bezahlen. Aber es gibt Tage wie heute, wo du dann schon irgendwie total genervt bist, weil halb vier ist, mehr als die Hälfte der Arbeit noch nicht gemacht ist. Der Bauarbeiter verschwindet, sagt er, hätte sich einen Finger geschnitten in der Mittagspause. Jo. Es hat mich einfach genervt. Es hat mich einfach genervt. Ja. Also gut. Die Elektrik habe ich dann, wie gesagt, mit dem Lukas alles fertig gekriegt. Und bis ich mit dem Auto zurückkam, ja, da war der John tatsächlich da. Also der Räucher hat ihn ganz offensichtlich angerufen, hat ihm Dampf gemacht. Dampf unter der Haube und hat ihn da also gesagt, du hör mal, du kommst ja auf meine Empfehlung hin. Ich bin zuverlässig und dann arbeitest du auch zuverlässig und der Horche. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Meine Lieben, hört ihr, also es ist wirklich absolut, absolut, das ist, warum ich den Horche und auch seine Frau so mag. Der Horche hat nicht nur dafür gesorgt, dass dieser wieder zurückkam von der Mittagspause, sondern als er zurückkam, hatte er den Schwager vom Horche mit im Schlepptau. Also der Horche hat sofort kapiert, dieser junge Mann hat mich jetzt, also der Benjamin, verarscht. Er kam einfach nicht mehr nach der Mittagspause. Die Zeit ist jetzt aber auch zu knapp, um die Arbeit fertig zu machen. Der braucht jetzt Hilfe. Also mein Schwager hilft dem, damit die Arbeit bis am Abend fertig ist. Leute, das ist eine absolute Ausnahme. Und deswegen mögen wir die so, weil das einfach, wenn du so jemanden hast, einen Lokalen, der sich so benimmt, und davon haben wir eine Handvoll im Krankenhaus, ja, vielleicht auch mehr, aber wir haben im Krankenhaus solche Leute. Und es tut einfach gut, wenn man sich auf solche Leute verlassen kann. Dass du weißt, die hauen dich einfach nicht übers Ohr, sondern die kapieren das auch, was das Problem ist, und die helfen dann auch. Und die heben nicht nur die Hand auf und wollen Geld verdienen, sondern klar, die kriegen auch was dafür, aber die machen das in erster Linie, weil wir Brüder sind, weil wir Geschwister sind, weil wir hier im gleichen Werk zusammenarbeiten. Und das tut mir einfach gut. Ja, also die zwei haben dann angefangen, da oben weiterzuwerkeln und eben die Wand fertig zu machen. Und ich bin dann schon mal losgezogen, nochmal in den Ort gefahren, um Material zu holen für morgen Samstag. Da wollen die nämlich, der Horche und der John, eine Unterkonstruktion für unser Gartenhäuschen bauen. Wir haben so ein kleines Gartenhäuschen bekommen, von einer anderen Missionsfamilie, geschenkt bekommen, so ein Hütchen, eine kleine Casita nennen es die Kinder, mit einer Rutsche, so ist ein kleines Häuschen einfach für die Kinder, hat ein Fenster mit so einem Holzbrettchen davor und so, wirklich süß gemacht. Der steht jetzt bei uns noch da, wo es eigentlich das Auto immer parkt, weil es ziemlich schwer ist. Das haben wir letzten Samstag hier hochtransportiert. Das war eine Geschichte für sich, ja. Das war übrigens eine Geschichte, die ich gleich erzähle. Warum? Und diese Geschichte verbinde ich, warum ich dieses Land dann irgendwie doch mag. Naja, aber auf jeden Fall will der Horche und der John morgen da die Unterkonstruktion bauen, denn wir wollen so ein bisschen in den Hang bauen, dass es von oben begehbar ist und dass unten am Hang dann zwei Stelzen sind, wo das Häuschen draufsteht und von da aus dann die Rutsche in den Garten runtergeht. So, also dieses Material muss ich dann also schon mal besorgen, damit die morgen um 8 loslegen können und dass wir nicht morgen um 8 dann wieder losziehen, um Material zu kaufen. Und der Horcher hatte mir da eben gesagt, wo ich Material bekomme. Solche Baumstämme, die wir da in den Boden versenken wollen, so ungefähr 2 Meter. Ja, und Freunde, da ist mir was passiert. Ich meine, ich habe jetzt so ein paar Minuten über den ganzen Frust des Tages geredet. Und mit diesem Frust gehe ich jetzt also die nächsten Sachen einkaufen, ja? Und ich gehe also an diesen Ort, wo man das Holz kaufen kann. So, und da ist eine Telefonnummer hinterlegt, dann rufe ich da an. Ja, der Mann, der das Holz verkauft, solche Holzstämme, Eukalyptusholzstämme, der ist nicht da. So, und während ich da noch so ein bisschen ratlos rumstehe und versuche, den anzurufen, da kommt einer mit einem Fahrrad vorbei und der für mich wirkte so ein bisschen, ja, behindert, ein bisschen langsam, aber kam da mit dem Fahrrad vorbei, direkt auf das Grundstück, wo ich da stehe, wo das Holz auch lagert. Ja, und dann frage ich ihn, ob ihm das Holz gehört, ob er das da verkauft. Und Freunde, auch das ist wirklich ungewöhnlich. Der Mann sagt nein. Ich meine, jeder von euch denkt jetzt, was ist denn da unnormal, dass also der Nachbar da irgendwie aufs Grundstück vom Nachbar geht und sagt, ja, das ist nicht mein Zeug, das kann ich Ihnen nicht verkaufen. Das passiert hier aber leider. Also, wir waren da so ein bisschen auf der Seite von der Straße, da waren jetzt keine Leute außenrum. Das hätte durchaus passieren können, dass dieser Mann, der jetzt da auf dem Fahrrad daherkommt, mir die Ware von einem anderen verkauft und so tut, als wäre er der Besitzer von der Ware und ich dann am Ende geklaut habe und jemand anderem das Geld in die Hand gedrückt habe. Das passiert hier. Ich mache ein anderes Beispiel. Du überfährst beispielsweise eine Ente oder einen Hund, weil er quer über die Straße rennt. Zack. Und du machst einen Fehler, du hältst an. Der, der es gesehen hat, der wird garantiert zu dir kommen und sagen, du hast meinen Hund tot gefahren, wer bezahlt mir jetzt den Hund? Was machen wir mit dem Hund? Der Hund ist tot und die Kinder und der Hund, den muss ich bezahlen. Das kostet einen Haufen Geld, bezahl mir den Hund. Ja, und dann fragst du mal, wie heißt denn der Hund? Ja, das ist doch egal, wie der Hund heißt. Du musst den bezahlen. Ja, und dann, ja, hol mir die Polizei. Nein, wir brauchen keine Polizei, du musst mir nur den Hund bezahlen. Ja, okay. Wem gehört denn der? Ja, der gehört doch mir, natürlich gehört er mir. Ja, können Sie das irgendwie belegen? Hat der nicht mehr? Nein, das weiß doch jeder, dass der mir gehört, der Hund hier. So, ne? So eine Nummer. Am Ende bezahlst du dem den Hund und der Hund gehört ihm nicht. Und der hat ihm auch nie gehört, sondern er war halt derjenige, der es gesehen hat, dass du einen Hund totgefahren hast. Und er hat dafür kassiert, dass du einen Hund totgefahren hast. So. Und das ist jetzt keine Geschichte irgendwie irgendwo hergenommen, sondern das sind reale Geschichten, die dir passieren. Und deswegen war es für mich verwunderlich, dass wir zwei jetzt auf diesem Grundstück mit diesem Holzstämmen da liegen und dass er mir die nicht verkauft, sondern so ehrlich ist und sagt, nee, das Holz gehört mir nicht. Und dann macht er noch was. Das fand ich total interessant. Ganz offensichtlich kannte er so diese Ecke. Und die ist ja oft so in Peru, dass du in einer Ecke im Ort die gleichen Sachen in verschiedenen Handlungen bekommst. Also da, wo dieser Holzlieferant, sage ich jetzt mal, letzten Endes ist es jemand, der Holzstämme darunter transportiert und dann aus einem Teil dieser Holzstämme Brennholz macht und einen anderen Holzteil der Stämme eben verkauft. Der hat einen Nachbar, der macht das Gleiche. Und auf der anderen Straßenseite macht es auch nochmal ein Nachbar. Also hast du drei Holzhändler sozusagen am gleichen Fleck, die einfach auf die Wiese, auf ihr Grundstück, die Holzbalken schmeißen. So, und der wusste also, dass das linke Teil einem anderen Twenyo, einem anderen Besitzer gehört und hat auch die Nummer von dem gehabt und hat dann gleich mal bei dem nachgefragt, was das denn kosten würde, wenn ich das bei ihm kaufe. Und ja, so ein Stamm hätte eben zwischen 15 und 18 Sol, bei ihm jetzt dann 18 Sol gekostet. Jetzt war der Nachbar aber nicht da und dann hat dieser Mann netterweise mit seinem Fahrrad auf die andere Seite zu dem dritten Händler und ich wusste das gar nicht, dass da noch ein dritter Händler ist, weil er so ein bisschen versetzt nach hinten ist, das sieht man gar nicht so. Und dann hat er den ausfindig gemacht und sagt, da hier, der will Stämme kaufen und hat mir dann da zwei Stämme besorgt. Meine Lieben, dieser behinderte Mann, ich meine, dass er behindert war, der war für mich heute sowas wie ein Engel. Also nochmal die Situation. Ich stehe auf diesem Grundstück mit meinem Auto. Ich versuche, den Besitzer dieser Holzstämme anzurufen. Die schreiben irgendwo immer so WhatsApp-Nummern hin und dann kannst du mal versuchen, dein Glück, ja. Versuche, den anzurufen. Da kommt einer mit einem Fahrrad vorbei, ist so ehrlich, dass er mir nicht das Holz eines anderen verkauft, sondern sagt, nee, das ist nicht mein Holz. Der Besitzer ist nicht da. Weiß, dass der Nachbar, der Nachbarhaufen Holz von einem anderen ist und zusätzlich weiß, dass es auf der anderen Seite auch noch einen Holzhändler gibt, so. Und mir dann auch einen Preis nennt, der realistisch ist. Er sagt zu mir, also so ein Stamm kostet 18 so, zwischen 15 und 18 so. Und als wir auf die andere Straßenseite gehen, kommt der Händler da runter und dann frage ich ihn, ja, sag mal, was kostet denn der Stamm da? Was zahle ich denn für den Stamm? Und dann sagt er zu mir, 5 Sol. 5. Für beide, der eine war ein bisschen kürzer als der andere, sagt er, mach mal zusammen 10 Sol. Leute, Ich habe dann also zwei Baumstämme für 10 Sol gekauft, die auf der anderen Seite, Straßenseite, gleiche Stärke, gleiche Länge, das Stück 18 Sol gekostet hätte. Gut, ich habe als kleines Dankeschön, das hat er nicht erwartet, ich habe ihm aber für seine Hilfe 5 Sol in die Hand gedrückt, diesem Mann auf dem Fahrrad, der dann aufs Fahrrad gestiegen ist und weggefahren ist. Und ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Also, was ich damit sagen will ist, guck mal, mich hat heute in der Tienda diese eine Frau übers Ohr gehauen und hat mir 2 Sol zu viel verlangt. Eigentlich wollte sie mich mit 4 Sol betrügen. Die hat damit, letzten Endes eine Geschäftsbeziehung kaputt gemacht, weil ich dann immer einkaufen werde. Und am gleichen Tag, genervt bis oben raus von diesem Land, von diesen Leuten, von dem Betrug, von dem mehr bezahlen als weiser, da kommt dann so ein behinderter Mann auf dem Fahrrad daher, hilft dir unentgeltlich, einfach nur, weil er nett ist, weil er in meinen Augen ein Engel ist. Und weil er sieht, dass du jetzt Hilfe brauchst. Und weil Gott weiß, dass du heute einen beschissenen Tag hattest. Und er hilft dir, auf der anderen Straßenseite für 10 Sol das zu bekommen, was du eigentlich normalerweise für 36 Sol gekauft hättest. Tja, das sind die kleinen Dinge, die mich dann doch immer wieder freuen. Ja? Also, Material eingepackt. Der David, das ist einer aus dem OP, der hat mir dann noch ein bisschen Schotter geschenkt, dass wir das auch alles einbetonieren können. Dieser Kauf für unser Casita-Unterkonstruktion, das war einfach so toll für mich und so ein Ausgleich. Und dann bin ich so ein bisschen beschwingt nach Hause gefahren, glücklich darüber, dass das jetzt geklappt hat. Und dann komme ich auf die Baustelle. Leute. Also, ja, sie waren ein Stückchen weiter. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte eine Tür ja gekauft, ich habe euch das ja erzählt. Und der Maurer lässt ja in der Regel auch ein Loch in der Wand, also der Trockenbauer auch. Der hat da in der Wand ein Loch gelassen, wo die Tür reinkommt. So. Es war inzwischen 5:30 abends. Die haben jetzt da oben gewerkelt. Die Kinder haben schon Abendessen gemacht. Ich war kurz bei mir im Häuschen drüben. Da sagt der Lukas, die rufen drüben. Der John, also auf der Baustelle, komm mal rüber. Und dann gucke ich da, sagt er zu mir, sie können jetzt immer weitermachen. Man muss das Holz auf Gärung sägen. Das war die kurze Begründung. Sein Kompaniero, also der Handlanger, der hatte das Werkzeug auch schon alles zusammengepackt und runtergetragen. Also der stand schon fertig vor dem Haus. Der wollte dann schon abziehen. Und dann sage ich zu ihm, was ist ein Problem? Also auf Gärung kann ich sägen. Sag ich, nein, nicht absägen, du musst auf Gärung sägen. Ja, ich habe dich schon verstanden. 45 Grad Gärung kann ich sägen. Nein, Doktor, das muss man schräg sägen. Sag ich, ich habe es verstanden, das muss man auf Gärung sägen. Und ich kann auf Gärung sägen. Ja, wie kannst du auf Gärung sägen? Leute, der hat mir wirklich nicht geglaubt, dass ich ein Brett auf Gärung sägen kann. Also 45 Grad. Ich meine, ich habe ein Haus grundsaniert mit Hilfe von Experten und ich habe viel dabei gelernt, aber ich habe auch viel gekonnt. Ja. Aber ich sag mal, jeder von euch, der eine Handkreissäge hat, der weiß doch, dass man eine Handkreissäge auf Gärung einstellen kann und dass man dann, wenn man jetzt einen geraden Schnitt zum Beispiel in ein Brett machen will, dass man dann mit einer Schraubzwinge sich einen Anschlag, also ein anderes Holzbrettchen als Anschlag da festmacht und dann einmal mit der Gärungssäge das Brett auf Gärung durchsägt. Was ist denn da jetzt die Kunst dabei? Also da muss man jetzt auch kein großes technisches Verständnis haben. Aber ganz im Ernst, dieser Mann hatte noch ganz offensichtlich noch nie ein Brett auf Gärung gesägt, obwohl er ein Experte ist für Trockenbau. Warum mussten wir überhaupt dieses Brett auf Gärung sägen? In Deutschland kauft man Türen nach Maß. Das weiß jeder von euch. Also 60, was weiß ich, 70, 90, 110, keine Ahnung. Das sind vielleicht so Standardmaße. Die Breite einer Tür. Und ich habe mit meinem Freund Henne ja so viele Türen eingebaut. Henne, falls du das jemals hörst. Ich habe heute den halben Tag an dich gedacht. Weil ich mir gedacht habe, was würde der Henne machen? Der Henne ist auch, der ist eigentlich Schreiner und macht so Holzarbeiten, aber der kann auch Trockenbau. Der ist so ein Mann für alles. Ich kann euch den Handwerker, dessen Handlanger ich war, den Henne leider nicht empfehlen, weil der Henne ständig ausgebucht ist und so viel Arbeit hat, dass er wahrscheinlich bis ans Lebensende Baustellen hat. Aber es ist ein Glücksfall, wenn du einen Henne bei dir hast, denn der Henne, der hat so eine Liebe zum Detail. Für den ist das nicht einfach nur ein Brett, sondern das Brett hat eine Geschichte. Das hat eine Maserung. Das Brett hat eine Schönheit. Und der schneidet ein Brett auch nicht einfach so, sondern dann guckt man auch. Der Henne hat zum Beispiel bei sich zu Hause ein Brett, das er mal aus dem Fluss gezogen hat, hängen an der Wand. Aber sowas hat man einfach nur nicht gesehen. Dieses Brett wurde über Jahrzehnte von Steinen bearbeitet. Riefen, Löcher reingezogen. Das ist ein unglaublich schönes Brett einfach, das er da an der Wand hängen hat, ja. Und das ist einfach das, was ich am Henne mag, so diese Liebe zum Detail. Und von dem habe ich so viele Sachen gelernt. Und eben auch, wie man auf Gärung sägt und wie man sich einen Anschlag baut und aus Holz irgendwelche Fensterbretter macht. Mit dem habe ich den Eichenparkett bei uns daheim gelegt, mit dem habe ich die Türen eingebaut. Und eben, der Henne hat mir auch gezeigt, dass man da die Zargen passend zur Türe kauft. Ja? In Deutschland gibt es einen linken Anschlag, einen Rechtsanschlag, ob nach innen, nach außen. Es gibt ja so viele verschiedene Varianten und für jede Tür gibt es die passende Zarge dazu. Und hier in Peru ist das alles anders, denn die Zarge ist einfach eine Zarge. Und wenn die Tür dann halt 60 ist, dann schneidest du dir diesen Querbalken oben auf 60 ab. Ja, die Zarge, das ist so ein Standardmaß, sagen wir mal, von 1,20 Meter bis 60 kannst du alle Türen mitmachen. Du musst es dir halt dann selber zurechtbauen. Ja? So. Okay, also er hat mir nicht geglaubt, dass ich auf Gärung sägen kann und dieses Brettchen jetzt da oben kürzen kann und siehe da, der Doktor hat es trotzdem hingekriegt und ich glaube, ab dem Moment hat er verstanden, dass der Doktor nicht nur operieren kann und auch nicht nur Elektrik hinkriegt, sondern dass er auch mit Holz kann. Denn ab da hat sich auch der Ton dann so ein bisschen geändert. Was soll ich dazu sagen? Er hat schon am Anfang, glaube ich, gedacht, dass ich wirklich, wirklich doof bin und nicht verstehe, wie man eine Trockenwand baut. Auch, dass man ein Brett, das auf der einen Seite eine Gärung hat und auf der anderen Seite gerade abgesägt ist und man muss dieses Brett jetzt kürzen, dass man dann unten absägt, wo das gerade ist und eben nicht an der Gärung. Also, ja. Naja, sei es drum. Man lernt ja einfach dazu. Es waren einfach viele Momente zum Schmunzeln, wo ich gedacht habe, Mensch, Freund, okay, das Einzige, was du wirklich besser kannst als ich, wirklich besser, viel besser als ich, ist Spanisch. Aber Trockenbau und Türen einbauen habe ich schon so viel in meinem Leben gemacht. Ich weiß wirklich, wie es geht und ich weiß, dass du jetzt da gerade Blödsinn machst. Naja, gut. Ich habe ihm dann also die Türzargen zusammengesägt und am Ende hat es auch alles gepasst, außer auf der einen Seite war die eine senkrechte Türzarge, die war zu kurz für das Loch, das er jetzt da in die Wand gemacht hatte. Und natürlich hat er dann zu mir direkt gesagt, Mensch, du hast das Brett zu kurz abgesägt. Ich habe mal nichts gesagt, weil ich wusste, ich habe es genauso lang abgesägt wie auf der anderen Seite. Er hat die Tür eingebaut. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn du eine Tür, mach mal einfach eine Türe zu, wenn du jetzt mal nicht gerade im Auto unterwegs bist, sondern daheim, mach doch mal eine Tür zu und dann guck mal, ob oben, ja, die Tür in der Zarge links und rechts den gleichen Abstand nach oben hat oder ob zum Beispiel links vielleicht so zwei Blätter reinpassen, aber auf der anderen Seite ein ganzer Notizblock. Und wenn das der Fall ist, ja, dann hat der Maurer das Loch, nämlich den Sturz, über der Tür, über der Zarge schräg eingemauert und der die Tür eingebaut hat, der hat die Querbalken oben eben die Querzarge schief reingemacht. Und genau das ist passiert. Ich habe es ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich hatte natürlich nicht das Brett zu kurz abgesägt, sondern er hatte oben einfach das Loch nicht mit der Wasserwaage gemacht. Also den Sturz. Leute, es ist jetzt 10:30 und es ist deswegen 10:30, weil ich erst um 9 Uhr die Baustelle verlassen habe. Wir haben das durchgezogen. Der hat sein ganzes Werkzeug wieder hochgetragen, nachdem er gemerkt hat, dass der Doktor auf Gärung sägen kann. Und wir haben auch diese Türzarge wieder ausgebaut. Und wir haben die Türzarge dann mit einem rechten Winkel da reingebaut. Und die Tür geht jetzt auf und zu. Und die hat so einen Knauf, da kann man von innen zumachen und von außen mit dem Schlüssel auf, wenn man zuschließen will. Und die Tür, die sitzt senkrecht in der Zarge drin und die Wand ist zu und die Lichtschalter sind an der Wand. Und ich brauche heute Abend einen Therapeut. Tja, jetzt habe ich eine Stunde fast nonstop geredet. Ich hatte noch nicht einmal Zeit, die Rittersport anzufangen, die ich mir hier nebenher gelegt habe. Mein Tee ist kalt geworden, den ich eigentlich parallel trinken wollte und ich habe auch nur eine halbe Banane gegessen. Aber das war mein Tag. Darüber wollte ich erzählen. Und ja, ich könnte euch noch so viele Baugeschichten erzählen und ich könnte euch auch erzählen, wie wir dieses Häuschen hier im Ort transportiert haben und warum ich das so genial fand, dass wir das einfach auf einen Anhänger drauf gemacht haben und dann mit Spanngurten festgeschnallt haben, alle Kinder ins Häuschen reingesetzt haben und dann quer durch den Ort gefahren sind und warum ich mir sicher bin, dass es nur in Peru geht und in Deutschland nicht. Aber die Stunde ist rum. Was soll ich sagen? Wir machen jetzt hier einen Schluss und irgendwie macht das mein Leben ja auch interessant. Weißt du, wenn ich jetzt einfach mal die Woche zurückblicke, an dem einen Tag operiere ich jemanden an der Niere. An einem Tag mache ich irgendwie, klar, mache ich Patienten, aber abends setze ich mich hin und programmiere eine Webseite, programmiere eine Landingpage. Ich habe jetzt gerade diese Woche mein Buch Find Your Mission im Digistore eingetragen und den ganzen Prozess durchlaufen. Wir können das jetzt über den Digistore verkaufen als E-Book, als Hörbuch, als Printversion. Leute, das sind einfach Sachen, die machen mir Bock. Und dann stehe ich auch mit Quechua auf dem Feld und ernte mit denen Getreide. Und ich mache eine Trockenbauwand und ich zeige einem, wie man auf Gärung sägt. Und irgendwie ist das alles Teil meines Lebens und dabei bin ich Ehemann und Papa auch noch. Ja, und vielleicht auch irgendwann mal wieder als Notarzt tätig und als Podcaster. Und es sind so viele Facetten meines Lebens und das macht mir einfach Spaß. Und ich finde es toll und das macht mir einfach Spaß an meinem Leben, dass es so eine Vielfalt gibt, dass es abwechslungsreich ist, dass man jeden Tag was anderes sieht und ja, es nervt auch manchmal. Manchmal nervt es dann auch, aber dann wird man auch wieder so beschämt, wie dieser Mann auf dem Fahrrad einfach vorbeikommt und einem dann mal kurzerhand einen Haufen Geld spart. In diesem Sinne, ich hoffe, dass die Lena eine tolle Zeit hat in Cusco und dass sie bald wieder zurückkommt. Ich verabschiede mich jetzt von euch und gehe dann auch mal langsam ins Bett, denn es wird Zeit. Morgen früh um 8, da geht das nächste Bauprojekt los und um 9 das Interview. Ich bin gespannt. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.